Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zur 27. Episode meines wöchentlichen Berlin-Kulturpodcasts. Ich bin Marc Lepuna und unterhalte mich heute mit Professor Dr. Klaus Siebenhaar. Wir beide kennen uns schon länger, das kurz vorab, weil ich an seinem Institut für Kultur- und Medienmanagement an der Freien Universität hier in Berlin vor 7-8 Jahren einen weiterbildenden Master in Kulturmanagement gemacht habe. Ja, und neben seiner Leitung des Instituts war er bis zu seiner Emeritierung 2017 an der FU auch Professor für neuere deutsche Literatur. Und darüber hinaus hat er bereits in den 1990er Jahren den B&S Siebenhaar Verlag gegründet und gerade letzte beiden Informationen sind der Grund für das heutige Gespräch. In diesem Jahr erschienen nämlich im Siebenhaar Verlag drei Bücher einer auf 11 Bände angelegten Anthologie, die Berlin in Prosa heißt und eine Stadtgeschichte in Geschichten sein soll. Die bisher veröffentlichten Ausgaben umfassen die Jahre von 1910 bis 1945 und sie bieten somit einen Überblick über die Berlin-Literatur des untergehenden Kaiserreichs, der Weimarer Republik und der Zeit des Nationalsozialismus. Welche Themen verhandelt und welche Genre bedient wurden, darüber werden wir ebenso reden wie über die bekannten und weniger bekannten Figuren der Berliner Literaturszene jener Zeit. Herr Siebenhaar, schön, dass Sie die Zeit sich nehmen, mit mir zu sprechen.
Gerne.
Sie haben ja jetzt diese 11-teilige Reihe geplant über also Berlin-Geschichte in Geschichten. Vielleicht erzählen Sie mal, wie es dazu gekommen ist, dass Sie sich für diese Anthologie-Reihe entschieden haben.
Also nächstes Jahr bin ich 50 Jahre in Berlin. Meine gesamte Forscherlaufbahn an der FU und sonst, es war immer mit Berlin und Berliner Geschichte und gerade in den 70er, 80er Jahren im großen Traum verbunden. Irgendwann kommen nochmal die 20er Jahre zurück und was wäre, wenn? Mhm. Und Berlin wieder groß wie damals. Also Berlin ist in gewisser Weise mein Leben. Und als ich mich dann verlegerisch engagierte, erst bei Pfanner und Walz und dann mit dem eigenen Verlag, war Berlin immer ein zentraler Schwerpunkt, als Forscher wie als Verleger. So, und dann dachte ich, mein Gott, Berlin wird 100, das Berlin, in dem wir jetzt alle gemeinsam wieder leben können. Und Berlin war immer ziemlich abstinent mit seinen Feiern. Es gehört zu den tragikomischen historischen Fakten, dass das erste Stadtjubiläum war die 700-Jahr-Feier ausgerechnet durch die Nazis 1937. Und dann ist meine eigene Karriere durch die 750-Jahr-Feier, wie bei vielen anderen auch, hat das nochmal einen Schub bekommen. Das war die zweite Feier. Und 800 Jahre, weiß ich nicht, ob ich es noch erleben werde. Rechnerisch
17
ist
Jahre
es möglich.
Wäre noch drin, ja.
Also kurz und gut, da dachte ich, Mensch, die Stadt hat dir so viel gegeben, du bist glücklich in dieser Stadt und du wolltest dann immer nur in Berlin leben, obwohl ich natürlich aus Kassel komme, also wie die meisten aus der Provinz. Also überlegst dir mal was Passendes, auch um das Verlagsprofil als Berliner Verlag wieder zu schärfen. Und da dachte ich, es wäre doch sehr schön, mal die Geschichte des modernen Berlins, denn darum geht es, also die letzten 100, 125 Jahre mal in etwas anders zu erzählen. Und anders heißt, über die Berlin-Literatur selbst. Was ist vor allen Dingen in der Prosa-Literatur eigentlich an Berlin-Bildern, an Berlin-Dokumenten auch erstanden. Und zwar nicht nur in den großen Romanen, die wir alle kennen, sondern das gehört ja zum modernen Berlin dazu, so an der Schnittstelle zwischen Literatur und Publizistik. Berlin war ja die Medienstadt der Welt, kann man fast sagen, nirgendwo sonst sind seit den 80er, 90er Jahren so viele Zeitungen erschienen und dann rund um die Uhr praktisch. Also gräbst du mal wieder in deinem Fundus, in deinen Forscherergebnissen und versammelst noch einmal gute alte Freunde, mit denen du seit den 80er Jahren in diesem Bereich gearbeitet hast. Und das sind vor allen Dingen mein alter Busenfreund Hermann Hamann und Erhard Schütz, der 87 nach Berlin kam. Wir haben ihn geholt und dann haben wir ein Institut gemeinsam gegründet. Also ich will nicht sagen eine Bellheim-Geschichte, aber irgendwie nochmal die alten Buddies zur großen Stadt Berlin und dann aber nicht nur wir alten Säcke, sondern gucken wir mal, was an Forscher-Nachwuchs da ist, um so eine große elfbändige Reihe wirklich zu realisieren. Und der Ansatz ist, wir erzählen über Erzählungen die Geschichte der Stadt und zwar nicht im Sinne der großen Historie, also dann war das und das und was gibt es für Dokumente dazu, sondern wir erforschen mal den Stadtcharakter. Mhm. Das ist eine charakterologische Studie auch, denn ich merke mehr und mehr, alles, was mir selbstverständlich ist zum Verständnis der Stadt, ist eigentlich weg. Mhm. Viele der Studenten wissen es gar nicht mehr, auch die mittleren Jahrgänge sind da historisch relativ unbedeckt. Und ich glaube, es ist gerade jetzt wichtig, Berlin zu verstehen. Denn vieles, was wir jetzt wieder heiß diskutieren, von Wohnungen bis zur Mentalität und Party und dies und jenes, sind alte Hüte. Mhm. Und kann man auch die Berliner, gerade die Berliner Gesellschaft, so wie sie sich jetzt wieder entwickelt hat, kann man viel besser und viel entspannter und souveräner verstehen, wenn man im Kaiserreich ansetzt, da wo das moderne Berlin entstanden ist. So, deshalb hat diese Reihe, dient nicht nur dem Vergnügen, dem Lesevergnügen, sondern soll typisch deutsch auch etwas lehrreich sein und das Verständnis fördern. Mhm. So, das war der Ansatz und die alte Tradition, ein kleiner Verlag und ein großes Projekt.
Ja.
Also, das ist kein ganz preiswertes Unterfangen, weil je näher man an die Gegenwart rankommt, umso teurer wird es von den Rechten. Also ja. Das ist der entscheidende Kostenfaktor. Aber wir gehen das an, so wie Kleinunternehmer immer sind. Wir wollen das und wir machen das.
Und jetzt sind ja drei Bände schon erschienen. Ja. Fangen wir doch gleich mal beim ersten an. Der erste behandelt die expressionistische Prosa. Da würde ich gerne mal die vorangehende Frage stellen, also warum war jetzt der Expressionismus der Auftakt und ja, wie sah die Literaturszene in Berlin zu dieser Zeit aus ja, oder was war kurz ja, davor?
Also als gelernter Germanist müsste ich sagen, die literarische Moderne beginnt mit dem Naturalismus in den 80er, 90er Jahren. Also dem Versuch, die neue harte, brutale soziale Wirklichkeit eins zu eins abzubilden und verbunden mit dem neuen Modewort Moderne. Ja, die Moderne beginnt historisch viel früher mit der Aufklärung, aber der Begriff der Moderne wurde modisch und dann auch als Kampfbegriff in den 80er, 90er Jahren. Nun ist der Berliner Naturalismus in dem Sinne nichts Originäres, nichts, was ihn nun qualitativ besonders hervorhebt gegenüber dem französischen Naturalismus, Solar und den ganz Großen. Mhm. Aber es ist signifikant, denn das muss man auch sagen, die Moderne in Berlin beginnt nicht mehr in der Kultur, wie das gerne heute so verklärend gesagt, sondern es ist die ökonomische Moderne. Mhm. Berlin war Silicon Valley und Shenzhen in einem. Das hat man heute vergessen. Na, alles, was modern, innovativ und wie man das heute alles bezeichnen mag, kommt aus Berlin zu der Zeit. Also AEG, na, die Rathenau, Siemens und Halske, die im Prinzip die drei großen modernen ökonomischen Faktoren, die alles verändert hat und die Berlin haben explodieren lassen. Einwohnermäßig, flächenmäßig, das ist Energie, also Elektrizität. Und dann sind wir sowohl bei AEG als auch bei Siemens. Es ist Mobilität, ne? Die Eisenbahn und dann Auto und die Verkehrsinfrastruktur, da war Berlin die modernste Stadt der Welt mit Stadtbahn, U-Bahn und Straßenbahn und dann noch die elektrifizierten großen Busse. Mhm. Also Mobilität, und da sind sie von Borsig bis sonst wohin, auch bei Siemens. Und das Dritte, heute würden wir sagen Telekommunikation. Da sind wir wieder bei der AG. Bis hin, wenn wir im Medienbereich bleiben, Film. Mhm. Ne, Bruder Sklandanowski, genau. Wintergarten 1895 in Konkurrenz mit Paris. So, das ist die Moderne und das ist und der Naturalismus reagiert auf die explodierende Stadt mit ihren sozialen Problemen und Immobilienproblemen. Na, das können Sie 1880 folgende alles studieren, was wir heute diskutieren. Mit inklusive natürlich höchsten Spekulantentum. Aber Avantgarde im Sinne von Speerspitze der Moderne war auch Berlin mit dem Naturalismus nicht, obwohl Teil eines literarisch-kulturellen Moderne-Prozesses, in der bildenden Kunst schon gar nicht. Mhm. Wenn man es richtig genau nimmt, war der erste genuine Beitrag Berlins zu den Avantgarde-Strömungen, den europäischen Avantgarde-Strömungen, der literarische Expressionismus, der natürlich auch nicht wie immer in Berlin erfunden wurde, sondern der von überall her kam, aus München, aus dem Rheinland, aus Dresden, Leipzig. Aber hier fanden die Expressionisten oder die sich als solche verstehen wollten, einfach die Stadt, die sie inspirierte, die sie faszinierte, die sie abstieß. Also es beginnt recht eigentlich literarisch mit dem Expressionismus und der dazugehörigen Infrastruktur. Und das merken Sie in dem Band auch. Ich meine die Kaffeehaus-Bohem. Mhm. Das legendäre Café des Westens, das war der Kulminationspunkt, da musste man sein. Darüber wurde gelästert, da bespiegelte man sich selbst. Dort saßen sie alle. Mhm. Die von Karriere träumten, von diesem und jenem. Der Expressionismus war ja alles andere als ein homogenes Gebilde, weder in der bildenden Kunst noch in der Literatur oder auf dem Theater. So, hier hatte man auch viele Expressionisten, meine vor allen Dingen Dramatiker, die Bühnen. Ne, hier hatte man Max Reinhardt, der sehr aufgeschlossen war. Oder man gründete die Studiotheater-Tribüne in Charlottenburg. Das war das Epizentrum des Theaterexpressionismus, der neuen Theateravantgarde. Film war da, ne, Caligari und so etwas. Also man hatte hier alles und man kam von überall her. Auch Original-Berliner waren dabei, wie Georg Heim. Und hier konnte man das studieren, was man hasste. Die Expressionisten waren ja dezidiert antibürgerlich. Mhm. Diese sich etablierende große moderne Gesellschaft verachtete man zutiefst. Ne, den bürgerlichen Habitus, Geld machen, Spekulantentum, Protzentum. Berlin war immer die Stadt der Protzerei, der Parvenus. So, und da hatte man also die Reibung, die man brauchte. Und man hatte die Nacht. Berlin als die Stadt der Nacht, nicht nur der Malocher tagsüber, sondern der Nacht. Und einfach ein Tempo, eine Reizüberflutung. Na, es war eine Wahnsinnsherausforderung. Berlin war die schnellste Stadt, die am schnellsten wachsende Stadt und polyzentrisch. Ja. So, und wenn Sie mich fragen, was ist in dem ersten Band, was kann man da lernen? Hass und Liebe zur großen Stadt. Mhm. Man kann lernen, wie hart das Leben ist, auch gerade für sensible Künstlernaturen, weil Berlin kümmert sich eigentlich um keinen. Mhm. Ja, wenn wieder den Stadtcharakter, da musst du sehen, wie du durchkommst, da kannst du schnell reich werden, Pionier, Kolonialstadt und all die Berlin-Mythen, die waren wirklich so, aber du hast so viele Facetten, so viele Anregungen, du kannst dich kreativ richtig aufladen. Das ist dann die positive Seite. Und das Zweite, was man lernen kann, Berlin kann man nur verstehen, wenn man Berlin als Ost-West- und West-Ost-Stadt begreift. Mhm. Denn die ganzen expressionistischen Texte, die vier Erzählungen in dem Band, spielen alle zunächst einmal nicht im Berlin, im Original Berlin, wie es bis 1920 war. Mhm. Denn das vergisst man auch. Dieses Original Berlin, das war Wedding, das war Prenzlauer Tor, hieß es noch, Prenzlauer Berg, das war Mitte, das war Hallisches Tor, also das Kreuzberg und ein bisschen Richtung Friedrichshain. Das war eine relativ kleine Fläche. Und die am dichtesten besiedelte Stadt, 2 Millionen, waren Winzlings Original Berlin. Das Groß-Berlin von 1920 ist flächenmäßig 13 Mal so groß.
Ja, das
ist
Wahnsinn.
Ne? Ja, das darf man nicht vergessen. Und alles, was wir heute sagen, ist so Berlin, das war Berlin W mit unabhängigen Großstädten. Mhm. Ne, Charlottenburg und Neukölln war komplett eine Großstadt, Wilmersdorf, nicht ganz so groß, aber Charlottenburg war wie heute Mannheim oder sonst was von der Einwohnerzahl und die waren alle reich. Also gerade heute, der Osten war immer nicht arm, weil dort saßen die Banker zur damaligen Zeit, aber von Anbeginn reich war der Westen. Denn viele zogen nach Charlottenburg und Wilmersdorf, was dort nicht so dicht war. Dort wurden die neuen Prunkhäuser, die wir noch kennen, der Kurfürstendamm, wurde planiert, damit man vom Grunewald im Sommer, wo die Schwerstreichen ihre seit Ende des 19. Jahrhunderts ihre großen Palais hinbauten, die wir heute alle noch sehen können. Und dann fuhr man eben über Halensee, den Kudamm und dann durchs Brandenburger Tor zu seinem Bankhaus oder zur Firmenzentrale oder sonst wohin. Also es lebte sich viel besser im Westen. Mhm. Und gleichzeitig war dort eine Infrastruktur entstanden mit Cafés und Restaurants, wo dann die Avantgarde, die Jungen, die gingen nicht nach Mitte. Eine Mitte, Scheunenviertel und sonst was, wo Volksbühne war, arme Leute Viertel. Nein, man suchte so im Epizentrum zwischen Neulendorfplatz und, sagen wir mal, Leniner Platz. Da suchte man sein Studio oder sein billiges Zimmer oder Apartment. Die lebten alle dort. Mhm. Na, auch die sogenannten Expressionisten, alle waren da und dann traf man sich nachts und abends und manchmal auch tagsüber schon im Café des Westens oder ein paar andere.
Genau, romanisches Café noch, ne?
So, ja, also, das ist 20er Jahre. Ja, da muss man. War dann der Niedergang des Café des Westens, als man expandierte mit Kleinkunstbühne, war dann verbunden mit dem Aufstieg des romanischen Cafés, also genau da, wo das Europacenter.
Genau.
Das Café des Westens ist neben dem Kanzler. Das Gebäude steht noch. Mhm. Ich war in Geschäft drin und Büros. Aber das war das Café des Westens. Ne? Und der Kudamm, man traf sich immer Kudamm-Kantstraße. Also wo dann die Westberliner Bohem der 50er, 60er Jahre siedelte. Mhm. Ne? Das war das alte Avantgarde-Quartier. Okay. Mhm. Und dort hockten auch in der Nähe Lützowstraße und sonst was die Verlage. Ne, es war typisch Berlin, Kleinverlage, Aktionsverlag, Sturmverlag von Herbert Walden. Dort geisterten dann die einschlägigen Szenefiguren durch die Nacht. Das war alles dort. Mhm. So, es war Berlin W. Mhm. Denn man kämpfte um das große Berlin, typisch, ne? Kommunalpolitik, wie heute, schon 20 Jahre vorher. Gab es immer wieder Pläne, weil es war Infrastruktur, alles miteinander verbunden. Und dann sagte man, ja, dann machen wir es doch gleich groß. Und das reiche Charlottenburg sagte, hier, Dann entstanden die neuen Industriebezirke Oberschöneweide, das eigentliche Silicon Valley, war ja auch außerhalb Berlins, wo die AEG baute vor allen Dingen. Also irgendwann war der Druck so groß und nach dem Ersten Weltkrieg und den ganzen Wirren war man nun so weit und dann hat man es mit Biegen und Brechen hinbekommen. Nur unter der Vorgabe, dass die Bezirke dann mächtig blieben.
Ja.
Also das Problem, was wir bis heute haben, das kann man alles in dem Zusammenhang studieren. So, und der Expressionismusband ist der einzige rein literarische Band, weil die Texte relativ kurz sind. Na, also die Expressionisten haben keine Romane geschrieben. Eigentlich ihr großer literarischer Beitrag ist die Lyrik. Und daneben noch eine sehr lyrische, dunkle Prosa. So, und da kann man dann eben studieren in drei der vier Texte, dieses Nachtleben inklusive der Zerrüttung der jungen Künstler mit Kokain, also Rauschgift, Kokain war die Modedroge und dann wurde es härter bei Walter Rainer eben in seiner Kokain-Novelle. Ganz absurd, grotesk, fast kubistisch, der Bebouquin von Karl Einstein, den man dann immer verwechselte mit dem Großen. Das sind alles Vergessene gewesen. Oder Friedrich Lichtenstein, Café Klößchen, ist praktisch das Panoptikum Café des Westens. Mhm. Und der härteste Text ist Der Irre von Georg Heim, der 1912 auf dem Wannsee ertrunken ist beim Schlittschuhlaufen. Mhm. Lichtenstein ist im Ersten Weltkrieg, gleich im ersten Jahr. Einstein hat es überlebt und ist dann nach Frankreich gegangen und hat 1940 Selbstmord begangen und Walter Rainer hat in den 20er Jahren Selbstmord begangen. Ist wirklich aus dem Fenster im Morphium-Rausch aus dem Fenster gesprungen und Felix Müller, sein Künstlerfreund, hat das dann porträtiert. Der Tod des Dichters Walter Rainer ist eine der späten Ikonen der expressionistischen Malerei. Also es hängt alles miteinander zusammen. Die kannten sich auch alle, die mochten sich nicht, also typisch für Berlin, ne? Haben sich hart, Lichtenstein und Heim hassten sich. Einstein war der Snob, der über allen stand. Der arme Walter Rainer versuchte überall anzudocken, aber den haben sie nicht richtig ernst genommen. Also das ist schon etwas, was eine Menge über dieses Berlin und besonders dieses aufsteigende Berlin weh, was dann später nach der Teilung ja West-Berlin wurde. Mhm. Ne, vom alten Berlin war der Kern dann Ost-Berlin bis auf Wedding und Kudamm war dann wieder das Epizentrum. Also das ist Gewalt und Rausch und es ist eine großartige Sprache. So hart wie die Texte sind, Menschen, die eine Affinität zur Sprache haben, zu Lyrismen, zur Magie, zu Wortfindung, werden begeistert sein.
Also mir ist es nämlich auch aufgefallen beim Reinlesen in das Buch, ich hatte den Expressionismus tatsächlich auch immer stärker in der Dramatik und Lyrik verortet und so war das für mich tatsächlich auch eine Entdeckung, dass es da Novellen gibt. Also ich habe jetzt nicht vermutet, dass es nie welche gab, aber man hat das nicht sofort, man hat das nicht sofort auf dem Schirm.
Aber
ne?
Es gab sie.
Genau. Dann kommen wir mal zum zweiten Buch. Das schließt sich ja zeitlich jetzt nahtlos an den ersten Teil. Wir reden jetzt über glänzender Asphalt. Betrifft die letztlich jetzt dann die Weimarer Republik bis zu ihrem Untergang.
Ja.
Also ab der Bildung Groß-Berlins, denke ich, ist so die Zäsur, die sie da setzen. Ne? Und da ist mir aufgefallen, eben ganz im Gegenteil zum ersten Band, dass es wirklich sehr kleinteilig ist, sehr viele kurze Texte sind. Auch da spannend, dass es gar nicht immer die Texte sind, an die man als erstes denkt, auch nicht die Autoren und Autorinnen. Ja. Ich war auch, war auch toll, dass da so viele Autorinnen auch darunter sind. Ja. Aber vor allem eben, dass sie da ja auch in den Feuilletons, dass da in den Feuilletons gestöbert wurde und da wirklich so Perlen entdeckt wurden, wo ich gar nicht weiß, ob die jemals schon mal woanders abgedruckt waren, außer damals in den 20ern in den Zeitungen. Ja, vielleicht Es hat ja Herr Schütz herausgegeben, aber vielleicht können Sie trotzdem mal einen Überblick quasi über die Prosa-Literatur der 20er Jahre in Berlin geben.
Also Erhard Schütz ist ja einer meiner alten Kollegen aus den 80er Jahren und bei jedem Band diskutiere ich sehr intensiv mit den Herausgebern, wie wir ihn anlegen und was wir eigentlich für Berlin-Bilder für charakterologische Studien präsentieren wollen. Und jeder Einzelbandherausgeber soll da seinen eigenen Zugang finden, also was das Kompositorische betrifft. Ne, wir haben lange hier bei diesem Band gesprochen. Erhard Schütz ist der Top-Experte für die Literatur der Weimarer Republik insgesamt, also nicht nur Berlin, sondern insgesamt, also auch gerade was Ruhrgebiet, Erich Reger und so etwas betrifft. So, und dann hat er plötzlich gesagt, du, vielleicht machen wir das Ganze mal wie eine Stadtrundfahrt. Denn, noch einmal, Berlin ist jetzt 13 Mal größer, ist polyzentrisch, zerfällt in einzelne Bereiche. Ne? Es ist wirklich auf der einen Seite die große Einheit, und auf der anderen Seite wird deutlicher denn je die Fragmentierung. Was hat Spandau mit Oberschöneweide zu tun? Gar nichts. Ne, auf den ersten Blick. Aber es ist alles Berlin. Und dann sagt er, war der eine Wunsch, den er hat. Der andere war ein bisschen was anderes als Babylon Berlin, die sehr clever, hervorragend gemachte Berlin-Serie, die ja jetzt nochmal zum 100. Mal die 20er Jahre wieder auf die Agenda gesetzt hat und die sehr stark natürlich von den Stories aufs Kriminelle, auf die Nachtzeiten und die Abgründe und sonst etwas abzielen. Und er hat gesagt, lass uns das lieber prosaisch machen, ne? Wie war wirklich das Berlin und immer den großen Montagefilm im Hintergrund von Walter Ruttmann, Berlin Symphonie der Großstadt, der ja ganz klassisch gebaut ist. Es ist ein avantgardistischer Montagefilm, aber im Prinzip zeigt er 24 Stunden aus dem Leben der großen Stadt. Ne, er beginnt mit dem Einfahrtszuges und dann erwacht Berlin und dann geht es bis in die Nacht und dann ist es vorbei. Und das schwebt ihm vor und dann sagt er, und im Prinzip ist Berlin ja auch über Walter Benjamin, über Franz Hessel die Stadt der Flaneure. Und ich bin jetzt als Herausgeber der Flaneure. Ne? Und so sind das Flanerien durch eine überreiche Kultur. Im Prinzip sind die 20er Jahre mit Dada war die letzte große Avantgarde-Bewegung. Und das war noch in den 10er Jahren und 20er Jahren. Die Roaring Twenties sind die Zeit der großen Ernte. Alles, was wie in einem Labor, Berlin das Labor der Moderne, Inkubation, vorbereitet war, das kulminierte in den 20er Jahren. Und zwar gleichzeitig. Gegeneinander, miteinander. Wie Wetterkopp sagte, der Herausgeber des berühmten Querschnittmagazins, ist ein Bolzplatz. Na, und etwas von diesem Bolzplatz zwischen Maloche und Nacht, also facettenreich, wollte Erhard Schütz in diesem Band präsentieren. Ist also eine Stadtrundfahrt. Der große Franz Hessel hat sich ja auch immer in die Touristenbusse gesetzt. Ne, das ist der Ansatz. Der hat wirklich gesagt, ich kenne Berlin zu gut. Und um Abstand zu finden, setze ich mich jetzt oben aufs Deck und bin Tourist und fahre mit den Touristen durch die große Stadt Berlin. Und versuche die Stadt, die ich so gut kenne, einfach nochmal neu zu sehen. Das ist das, was dann Brecht den V-Effekt nannte. Ne? Das allzu Vertraute sieht man gar nicht mehr. Und kann gar nicht mehr ergründen. Also muss man wieder Abstand haben, sich naiv machen und mit den Touristen. So ist Hessel auch durch, es gehörte zu seiner Technik dazu. So, und Berlin war überreich auch an literarischen Talenten, die keinen Verlag fanden für irgendwelche Romanprojekte oder Dramen oder sonst was, sondern die ihr Geld verdienten wirklich mit im Feuilleton. Und das ist richtig die Geburtsstunde einer literarischen Publizistik. Denn diese Texte, wenn man sie liest, sind ja sehr pointiert, sie sind sehr ausgefeilt. Wer hier nicht drin ist, ich habe ihn mit einem gesonderten Band schon vor 25 Jahren geehrt, ist so kein geringer wie Billy Wilder, wie er sich damals nannte. Der war ja BZ-Reporter. Es waren auch genug Zeitungen da. Ne? Und die ganzen Chefredakteure und Feuilleton-Chefs, die Feuilleton-Chefs selbst, teilweise Literaten, die saßen natürlich auch dann in den 20er Jahren im romanischen Café, dem großen Wartesaal, wie er genannt wurde, der Künstler, ne, wo alle saßen und guckten, wer ist da und vielleicht ein Auftrag. Also es ist eine überreiche literarische Publizistik, denn wenn wir jetzt gesagt haben, okay, wo ist der große Roman und sonst was, dann hätten wir für die 20er Jahre natürlich die Rechte uns besorgen müssen für das noch nicht rechtefrei für Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz. Mhm. Ne? Dem auf ewig größten aller deutschsprachigen Großstadtromane und damit Berlin-Romane. Mhm. Aber es gab viele Berlin-Alexanderplatz eben als Miniatur. Mhm. Und deshalb haben wir das hier auf literarische Publizität. Döblin selbst war ja auch ein versierter Feuilleton-Schreiber.
Und wie ist das grundsätzlich? Wurde, also letztlich ist ja das, was in Zeitung veröffentlicht wird, gilt ja immer so gemeinhin als weniger wert oder nicht als Kunst, sondern als Gebrauchsliteratur oder so. Ja. Wurde das, also haben die sich selber auch als Künstler verstanden oder haben sie sich eher eben so, ging es eher ums Geld verdienen und trotzdem hatte man einen literarischen Anspruch? Oder wie sortieren sich die Leute, die jetzt nicht die großen Romane geschrieben haben, halt so da ein?
Also ich will mal einen, den berühmtesten, den rasenden Reporter, Egon Erwin Kisch. Mhm. Ne, war der Erste, der als literarischer Publizist eine große Nummer geworden ist. Und den sich Germanisten und Kommunikationswissenschaftler, früher Publizisten genannt, praktisch teilen müssen. Ne, der ist für beide Seiten, für die Entwicklung eines neuen Journalismus wichtig. Sie haben das Stichwort genannt, Gebrauchsliteratur. Man hat das für sich selbst gar nicht als abwertenden Begriff genannt, Gebrauchslyrik. Ne? Tucholsky und Kästner und alle. Das war nichts Ehrenrühriges, sondern das gehörte zum neuen Selbstverständnis als Schriftsteller. Man war ja nicht mehr Dichter, die Expressionisten waren noch Dichter.
Genau.
Ne? Und haben das auch kultiviert. Der Dichter, die in 20er Jahren waren prosaisch. Ne? Neue Sachlichkeit in der Kunst, einen neuen Bezug zur Realität wieder. Im Prinzip haben die, ohne dass sie das natürlich preisgegeben haben, wieder beim Naturalismus der 80er, 90er Jahre angeknüpft, eine Beziehung zur Realität, den Alltag erfassen. Und das dann nicht nur als Erzählung in einem Verlag, in einem Buchverlag, sondern in den Medien, publizistisch bis hin zu Radio war dann ja auch das neue Medium. Oder man schrieb auch für den Film. Mhm. Ne, so überlebte Kästner dann in der NS-Zeit. Mhm. Ne, der war Drehbuchautor. Mhm. Und alle die vielen, die emigrieren mussten, versuchten dann ja, wenn sie in die USA gingen, die gingen ja nicht, die landeten in New York, aber dann ging man schnell rüber an die Westküste, um vielleicht als Drehbuchschreiber in Hollywood zu überleben. Mhm. Na, also das geht einher mit einem neuen dichterischen Selbstverständnis. Und es war überhaupt nichts Ehrenrühriges, im Gegenteil. Und da es genügend Zeitungen gab und die Stadt genügend Themen bot, das ist das Schöne. Das war eine, neudeutsch gesagt, eine Win-Win-Situation. Okay. Und es war ein neuer Typ des engagierten Schriftstellers, nicht mehr Dichters.
Welcher Text aus dem zweiten Band wäre denn so Ihr Favorit? Haben Sie da?
Wenn Sie mich persönlich mit dem Kollegen schütze. Also ich liebe natürlich Hessel. Ich finde auch den Ivan Gold den ersten Text, Sintflut und Revolution. Das ist ja so an der Grenze ein bisschen Expressionismus, noch Dada, Surrealismus vorgegriffen. Döblin nicht nur vom Berlin-Alexanderplatz, auch als literarischen Journalisten schätze ich, bin großer Krakauer-Fan. Einer, der jetzt wieder zum fünften Mal wiederentdeckt wird, der wirklich viel zum Verständnis Berlins als moderner Stadt beigetragen hat, ist Hans Ostwald. Mhm. Ja, der ja schon im Kaiserreich, heute würden wir sagen Sozialstudien, Sozialreportagen mit durchaus literarischer Qualität. Und wer unglaublich pointiert ist, ist immer Gabriele Terget. Mhm. Ja, also jetzt beginnen auch die Frauen zu schreiben und sichtbar zu werden. Und wenn Sie mich fragen, wo war bei den Expressionisten in der Prosa, da kann ich sagen, keine. Mhm. Keine. Bestimmt haben irgendwelche sich versucht, aber keine, die auch nur einigermaßen bekannt war. Die Vorzeigefrau war vielleicht die unglücklichste und schillerndste Frauenfigur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Else Lasker Schüler, ne, die als Prinz von Theben ja. durch die Nächte geiste, die aber leider für mich jetzt, für diesen Band, Lyriker, eine der großen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts, deutscher Zunge war. Ne? Das änderte sich jetzt, mhm. also auch die journalistisch geprägten Schriftstellerinnen, Terget vorneweg, die gleichzeitig auch eine große Romanautorin war. Das ging jetzt los. Vicky Baum, wir kennen sie alle. Aber für mich persönlich jetzt immer Gabriele Terget und Alfred Polger. Mhm. Sein Essay hier über die Girls, ich lieb ihn, das ist ein hochsensibles Verständnis von modernem Entertainment im technischen Zeitalter. Also die Girls ja praktisch den Rhythmus ja. Des Fließbandes auf die Tiller Girls aus den USA und in Berlin. Weil Berlin wurde dann ja auch zur modernen, wirklich Entertainment-Metropole. Gegenüber London und, mhm. und Paris, ne, da war Berlin schon vorne. Wer wirklich ein Verblüffer ist und die Brücke auch zum nächsten Band ist Goebbels.
Ah ja.
Na, man darf ja nicht vergessen, Goebbels, Germanist, hat sich immer als Künstler verstanden, von daher auch als Propagandaminister ja die Kunst im Dienste des Nationalsozialismus, auch eine nicht propagandistische Kunst. Der war anders als Hitler wirklich der verhinderte Künstler oder Intellektuelle. Er wollte immer auf diesem Niveau mitspielen. Und es ist ein Dokument für diese auf der einen Seite Antimoderne, ne, dieses Misstrauen gegenüber Berlin. Mhm. Ja, denn die Nazis haben aus guten Gründen dieser Stadt immer misstraut. Und lieber in Nürnberg und in München gefeiert, weil sie wussten, diese Stadt bekommen sie nicht im Griff. Mhm. Ne, die ist einfach von ihrer, ich sag's mal, urbanen DNA so vielschichtig, so widerspenstig, so grundsätzlich modern und provinziell mhm. zugleich, dass man sie nie gleichschalten wird. So, also der Goebbels-Text wird bestimmt den einen oder anderen, ich hoffe, produktiv irritieren, denn er gibt sehr viel Preis. Also es ist eine kluge Auswahl und es zeigt auch die Vergessenen, ne? Genau. Also die als Feuilletonisten in den 20er Jahren durchaus wichtig war, heute aber weitestgehend vergessen. Und eben der Aspekt, der heute ja in unseren genderseligen Zeiten immer wichtig ist, also Frauenpower. Mhm. Ne? Und es sind die 20er Jahre, ist das Jahrzehnt auch der neuen Frau. Also eines neuen, selbstbewussten Frauenbilds, der Status der Sekretärin, die arbeitende Frau, der Bubikopf, die Befreiung von vom Korsett, kürzere Röcke, Frauen, die sich die Männer suchen oder die anderen Frauen. Ne, also das ist das Jahrzehnt. Mhm. So, von daher war ich als Verleger sehr froh über die Entscheidung, von Erich Schütz daraus eine Flanerie, eine Stadtrundfahrt durch das neue große, offiziell große Berlin zu machen. Mhm.
Der zweite Band heißt Glänzender Asphalt. Der dritte Band führt jetzt
Darf
sozusagen...
Darf ich da noch was zu sagen zum Glänzender Asphalt? Das ist ein Begriff, der Programm ist. Also man hätte auch Hure Babylon, so Berlin Babylon klaut ja bei Berlin Alexanderplatz. Ja. Da ist durchgehend Berlin als Hure Babylon. Ne? Das ist ein Leitmotiv. Glänzender Asphalt ist die Kampfansage an die rechte Antimoderne, die ja nicht nur Nationalsozialisten, denn die Nationalsozialisten haben dann ja die Weimarer Republik Literatur als Asphaltliteratur zu denunzieren versucht. Ne? Und deshalb wollten wir das wirklich glänzender Asphalt, das ist eine Metapher für eine wirklich metropolitane Literatur.
Ja, ich habe das tatsächlich auch so als Bild gehabt von diesen nächtlichen, regennassen Straßen, genau, in denen sich die Leuchtreklame widerspiegelt.
Das haben wir auch im Umschlag aufgegriffen. Das ist es.
Genau.
Ne? Und Berlin ist jetzt völlig elektrifiziert. Das heißt, es ist die, wie man damals sagt, Reklame-Metropole, Außenwerbung. Von daher ist Berlin sehr hell, sehr, sehr geheimnisvoll, überall Lichteffekte. Die Autos noch dazu, ne? Das ist eine Autostadt auch, im Unterschied zu München oder zu Paris. Mhm. Ne? Also das fanden wir dann, das ist der richtige Titel.
Und im dritten Band jedenfalls verlassen sie die Erde, beziehungsweise einmal kriechen sie mit einem Begriff drunter und mit dem anderen erheben sich in die Lüfte und machen so einen ganz anderen Widerspruch auf, nämlich Luftballons und Katakomben. Das haben sie ja herausgegeben. Das ist ein Sammelband über Berlin in der nicht-nationalsozialistischen Prosa, schwieriges Wort, 1933 bis 1945.
Ich hätte gerne was Eleganteres genommen, aber ich wollte es programmatisch ehrlich machen. Also das ist ja kein ganz unheikler Band. Mhm. Und ein Band, über den sich jeder Herausgeber, unabhängig von meiner Person, sehr viele Gedanken machen muss. Gleichzeitig hat man eine Verpflichtung auch Berlin gegenüber. Und zwar der Vorstellung, 1933 haben die Nationalsozialisten die Macht übernommen und dann haben sie Berlin gleichgeschaltet und alles, was Geist, Esprit hatte, musste oder wollte emigrieren oder wurde ermordet, verfolgt, in Konzentrationslager gesteckt und zurück blieb eine Wüste. Das ist nicht richtig. Und das wäre auch gegen die geschichtliche Wahrheit. Berlin ist verdunkelt. Alle, auch die geblieben sind, haben das so empfunden. Viele, die aus dem Ausland kamen, das habe ich im Nachwort versucht darzustellen, fanden Berlin immer noch faszinierend, vital. Ne, viele der Glamour-Paläste und so hatten nun fast einen Katakomben-Status, die kleineren, aber es gab sie noch. Mhm. Ne, man hat in Nischen überwintert. Berlin suggerierte immer noch Metropole, obwohl nun alles unter der Diktatur wirklich anders wurde. Ne, versucht wurde zu formieren. Und die Frage war für mich immer, also nicht erst mit diesem Band, ich habe mich schon früher damit beschäftigt, was machten die blieben? Und mich hat immer interessiert, wie überlebt man so zwischen Opportunismus, ein bisschen Anpassung Und dann, es war kein Widerstand, aber so eine Art, mit Gottfried Benn hatte so ein Doppelleben. Mhm. Ja, so das Offizielle, jeder, der dann ab 35 publizieren wollte, musste in der Reichsschrifttumskammer sein. Ne? Und gleichzeitig der Versuch einer subversiven Gegenstrategie. Und das konnte nur ästhetisch sein. Mhm. Ne? Wenn die offizielle nationalsozialistische Ästhetik, die kennen wir alle und die sehen wir noch im Stadtbild. Mhm. Ja, das ist martialisch, das ist militant, das ist nationalistisch und alles. Wer also überleben wollte, nicht nur in der Literatur, der musste sich Nischen suchen oder der musste wie ein Luftballon harmlos, bunt, schillernd durch die Luft segeln und über die kleinen Themen oder sich ins Historische oder wirklich so zwischen den Zeilen. Ne, es ging mir um die Schreibstrategien. Mhm. Was für Schreibstrategien werden da entwickelt? Wie sieht das thematisch aus? Und wenn Schütz am Ende Goebbels schon in der Weimarer Republik bringt, wollte ich einen der letzten Texte des großen Siegfried Krakauers von 1933, bevor er dann emigrierte, für die Frankfurter Zeitung aus Berlin, die Lokomotive über der Friedrichstraße. Mhm. Na, das ist für mich das Symbol. Sie ist noch da, aber sie wird wegfahren. Mit ihr werden viele die Stadt verlassen, aber nicht alle. Und die, die bleiben, gucken sehnsüchtig hinter ihr her. Also das ist für mich das Auftaktsymbol. Die zweite Frage war, was gibt es an Kontinuitäten aus der Weimarer Republik, was sich fortsetzte und sogar dann noch die Nachkriegsliteratur bestimmt. Wenn Sie hier einige Autoren nehmen, wie Weihrauch oder Köppen, die stehen für die westdeutsche Nachkriegsliteratur. Oder Peter Huchel, der auch schon in der Nazizeit publizierte, wurde dann einer der Grand Seigneur von Sinn und Form in der DDR. Also diese Art Archäologie, das ist ein archäologischer Band. Mhm. Na, das heißt, ich habe gegraben und dann fand ich so viele Luftballons, war der Titel, habe ich ein bisschen übernommen von Friedrich Lufts ersten Band, den man so als Rias Stimme der Kritik, West-Berlins großer Theaterkritiker, der hat so Feuilletons, kleine Erzählungen, ich glaube 38, publiziert. Ne? Dann ein Verblüffer ist auch Mascha Kalecko, ne? die praktisch durchgerutscht ist, die noch bis 35, 36 publizieren konnte und dann erst gegangen ist. Oder einer, der aus dem Ruhrgebiet kam, der dann Mitbegründer des Tagesspiegel war, wie Erik Reger, der über Immobiliengeschäfte geschrieben hat. Oder für mich der größte Überlebenskünstler vielleicht im 20. Jahrhundert, Werner Finck. Werner Finck, den kennt Ihre Generation gar nicht mehr.
Leider nicht.
Werner Finck war ein Multitalent. Der schrieb, der war Kabarettist, war Schauspieler. Der hat nichts ausgelassen und fing schon in der Weimarer Republik an mit bissigem Kabarett. Er war ein Sprachartist ohnegleichen. Und den haben sie verhaftet in der Nazizeit, den haben sie wieder freigelassen. Der hatte Schreibverbot, dann konnte er wieder schreiben. Und bevor es ihm zu gefährlich wurde, hat er freiwillig sich an die Front gemeldet, kam hochdekoriert aus dem Krieg zurück und wurde dann wieder Komiker, Kabarettist, ne, geistreich, komisch und in den schönen, leichtgewichtigen westdeutschen Nachkriegsfilmen werden Sie ihn sehr, sehr oft begegnen, immer mit spitzer Zunge. Ne, also der Meister des Doppelzüngigen, des Anspielungsreichen, der doppelten Sprache. Und so ist er hier auch vertreten. Ne, also da fragte ich mich beim Wiederlesen, wie konnte das durch die Zensur rutschen? Mhm. Ne, das ist so so bitterböse und anspielungsreich, aber auch eine echte Entdeckung von meinem Doktorvater, der hat ihn eigentlich entdeckt, Horst Denkler in den 70er, 80er Jahren, Hans Hofsky. Hans Hofsky kennt kein Mensch, aber jeder kennt seine, sagen wir mal, Magazinentwicklung. Das ist der Meister der Nachkriegsfrauenzeitschriften in Westdeutschland. Der hat Constanze, Petra, das sind alles seine Entwicklungen. Und der große Verleger, John Jahr, Gruner und Jahr, der hat ihn entdeckt in der Nazizeit. Und sein Text hier über das Braunwerden, wo er über Schönheit und Mannequins schreibt, der ist so nicht nur doppelbödig, der ist fünffachbödig, wie gesund es ist, aber es könnte auch nicht so gesund sein, als braun zu werden. Und so. Es ist herrlich. Ja, es ist bitter, böse und zugleich kann der mit Unschuldsmiene sagen, es geht doch hier um Frauen und Mannequins und um Gesundheit und sonst was. Ne? Also da hoffe ich, wird der geneigte Leser einiges finden. Über die Realität habe ich versucht, in einem sehr langen Nachwort, also auch das ganze System zu beschreiben, was für Optionen Schriftsteller hatten. Das ist eine hochaktuelle Geschichte, denn jetzt beginnt man sozusagen in der fünften Welle wieder zu entdecken, wer alles NSDAP-Mitglied war, wer da war, also hier Berlinale-Chef, Documenta in Kassel. Da kann ich nur sagen, Kinders, seid vorsichtig als Nachgeborene, die ihr so weit entfernt seid. Ne? Das kenne ich 1990, die Frage, ja, wer war Mitglied der SED und von daher Büffel des Systems oder sonst etwas. Also das ist ein Plädoyer für die Möglichkeiten einer Literatur in finsteren Zeiten und zur differenzierten Wahrnehmung, vielleicht auch zum Trennen von Schriftsteller und Werk, von etwas gnädiger gegenüber dem Überlebensopportunismus. Das ist keine Widerstandsliteratur. Mhm. Na, die waren im Exil. Und diese Diskussion ist geführt worden nach 1945 in der Literatur, innere Emigration und Exil und wer sind die Wahren, also Frank Thies und Thomas Mann. Die Literatur hat das frühzeitig und immer wieder geführt und hier kann sich jeder selbst ein Bild machen. Mhm.
Aber damit haben Sie jetzt ja im Grunde schon den Anfang eines Ausblicks gegeben auf einen der acht Bände, die noch folgen. Ich würde sagen, wenn die nächsten drei oder vier Bände erschienen sind, dann treffen wir uns wieder und reden sozusagen über die Literatur der Nachkriegszeit, des Exils und vielleicht bis in die 70er und dann gucken wir uns
vielleicht
an.
Vielleicht noch ein wichtiger Aspekt. Mhm. Ne? Wenn man an das Berlin der 20er Jahre denkt, dann kommt auch immer ein Filmtitel Metropolis. Mhm. Die 30er Jahre, die Schriftsteller hier, oder Schäfer hat diesen Begriff der Memopolis, also es sind Erinnerungsbilder. Mhm. Man versucht in der Literatur, auch in diesen kleinen Feuilletons, sind ja wieder Feuilletons bezeichnenderweise, praktisch die Metropole zu konservieren, zu sichern. Mhm. Von daher sind es große Berlin-Texte in finsteren Zeiten. Mhm. Und so wollen wir das dann auch Nachkriegszeit, immer wieder diese Berlin-Bilder, Zeitgeist, also die etwas andere Stadtgeschichte.
Das ist spannend, weil wir haben ja jetzt dann sozusagen die zerstörte Stadt, dann haben wir die geteilte Stadt, Wiederaufbau, genau. Teilung, dann zwei völlig parallele Wege, die ja auch literarisch...
Und immer wieder Ost-West.
So, genau.
West-Ost, dann nach 1990. Wenn ich an mein vibrierendstes Jahrzehnt denke, so ab 72 bin ich ja nur Zeitzeuge von Berlin, zwar Ost- wie West-Berlin, dann sind die 90er Jahre, das wird dann eine besondere Herausforderung sein, wenn wir an den Band rangehen und diejenigen oder diejenige gefunden haben, die es herausgibt, ist ein Revival der 20er Jahre. Aha. Ich habe dann endlich für mich als in Berlin lebender gedacht, so muss es gewesen sein. so wild, so labormäßig, alles schien möglich, jeder hat 1000 Projekte und 2000 Gescheiterte. Ne? Also dieses Wilde, dieses nach vorne, Aufbruch, alles ist möglich.
Ja, dann lese ich mich jetzt erstmal weiter durch die ersten drei Bände und wenn dann die nächsten drei, wie gesagt, erschienen sind, dann reden wir gerne wieder und machen die nächste Podcast-Folge dazu. Ja, vielen Dank für diesen Überblick, auch mit der Einleitung hin, wie sozusagen die Avantgarde entstand in der Berliner Literatur. Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr, dass wir jetzt eine gute Stunde gesprochen haben und dann freue ich mich auf den nächsten Podcast mit Ihnen. Vielen Dank.
Ich auch. Tschüss.
Tschüss. Das war ja der kurze Abriss der Berliner Literaturgeschichte von 1910 bis 1945, wie sie in der Reihe Berlin in Prosa, die im 7H Verlag erscheint, vorgestellt wird. Informationen zu den drei hier besprochenen Bänden und auch darüber hinaus findet ihr in den Shownotes zur Folge. Mein Name ist Marc Lipuna, ich bedanke mich fürs Zuhören.
Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.